Morgen. Guten Morgen. Heute haben meine Kinder die dritte Kerze angezündet, freuen sich auf Weihnachten. Es ist ja nicht mehr so lange hin. Und die besinnliche Zeit des Jahres, die ist gerade präsent. Wir sind eigentlich genau in der besinnlichen Zeit. Und Weihnachten, das Fest der Liebe, steht vor uns. Oft fühlen wir uns, gerade im Moment, fühlen wir uns in unserem Land aber gar nicht sehr besinnlich. Nach dem Fest der Liebe sieht es gar nicht aus, wenn man so guckt, was so geschrieben wird in den sozialen Medien, was so diskutiert wird. Es brodelt in unserem Land und vielleicht brodelt es auch an Weihnachten. Ich habe letztens mit einem Freund telefoniert, der gesagt hat, dieses Jahr besuchen wir die Schwiegereltern nicht. Beim letzten Treffen gab es nur Stress. Weihnachten, das Fest der Liebe, wartet auf uns, aber das heißt nicht, dass am Fest der Liebe auf einmal alles lieblos läuft. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten bisher erlebt hast, aber ich glaube, das Potenzial, dass man sich zu Weihnachten auch streitet, dass alle zusammenkommen, vielleicht die ganze Familie sich wieder trifft und man dann aber feststellt, dass auf einmal alte Verhaltensmuster wieder hochkommen, dass Themen wieder hochkommen, vielleicht auch jetzt, wo man sich nicht einig ist. Und man stellt fest, Mensch, so besinnlich ist es dann gar nicht. Jeder von uns bringt irgendwo sein Päckchen mit. Keiner ist perfekt. Oder gibt es heute Morgen jemand, der sagen würde, doch ich, du hast mich noch nicht kennengelernt, ich bin perfekt. Ich glaube nicht, dass ich diese Frage stellen muss. Wir alle haben irgendwo auch in unserem Leben irgendwo, ich sag mal so, eine Macke. Ja, keiner ist perfekt. Wir haben alle eine Macke. Und jetzt ist es ja so, dass es uns ja sehr schwer fällt, das einzusehen. Ne? Also wenn ich dir jetzt so sage, Mensch, wir haben alle eine Macke. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Ich glaube, dass das wahr ist, dass keiner perfekt ist und wir alle eine Macke haben. Und es hilft, das erstmal einzusehen. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich uns gegenseitig jetzt dabei helfen und eine kleine Selbsthilfegruppe machen. Ich zähle bis drei und wir sagen einfach ganz frei heraus, ich habe eine Macke. Ihr werdet merken, dass euch das gut tut. Ja? Ich zähle bis drei und dann sagen wir, ich habe eine Macke. Eins, zwei, drei, ich habe eine Macke. Ja, ist wunderbar. Sag mal deinem Nachbarn, du hast eine Macke. Also es ist doch schön, ne? Wenn man sich an so einem Sonntagmorgen sagen kann, du hast eine Macke. Ne? So ist es doch. Es ist doch keiner perfekt. Und ich frage mich manchmal, wie hat Gott sich das gedacht? Wir sind mittlerweile über 7 Milliarden Menschen und alle mit Macke. Wie sollen wir denn miteinander klarkommen? Wie hat Gott sich das denn überlegt? Ich glaube, dass Gott uns etwas mitgegeben hat. Sozusagen erste Hilfe für Beziehungen. Erste Hilfe für unsere Beziehungen. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, ist die von einem Rabbi, der unterwegs war mit seinem Jünger auf einem Lehrpfad. Neben Jesus gab es ja noch viele Rabbis, die vor ihm, die nach ihm unterwegs waren und die auch Jünger hatten. Jesus hatte 12, dieser Rabbi hatte einen. Aber auch er hatte das Ziel, diesem Jünger zu zeigen, wie das Leben funktioniert. Und so sind sie gemeinsam unterwegs und unterhalten sich. Der Jünger hat viele Fragen. Der Rabbi beantwortet sie, so gut er kann. Und dann kommen sie so am Nachmittag an einem Fluss vorbei. Und an diesem Fluss wartet eine alte Dame. Die möchte auf die andere Seite, wartet da schon länger und statt dass sie jetzt um höfliche Hilfe bittet, wählt sie den Weg, es einzufordern. Sie fängt erstmal damit an, rumzuschimpfen, dass erst jetzt jemand kommt. Sie müsste ja schon lange über den Fluss und bittet also nicht höflich, sondern sagt, jetzt helft mir gefälligst über den Fluss. Der Jünger wollte seinen Rabbi beeindrucken. Und er entscheidet sich, die alte Huckepack zu nehmen und sie über den Fluss zu tragen. Und während er so durch den Fluss geht, die Steine waren etwas glatt, rutscht er so ein bisschen aus und die Kleidung von dieser alten Dame auf dem Rücken, die wird so ein bisschen nass und sie schimpft und sie flucht und sie hält sich an seinen Haaren fest und ist sauer, dass ihr Kleid nass ist. Und am nächsten am Ufer lässt der Jünger sie dann so ein bisschen unsanft runter und sie bedankt sich nicht. Sie läuft einfach weiter und schimpft weiter, dass sie andere Leute schon besser getragen hätten. Der Rabbi und der Jünger gehen weiter. Sie reden nicht mehr so viel. Es ist ruhig. Und abends beim Essen, nachdem immer noch kein Wort gesprochen wurde, fragt der Rabbi: Na, wie lange willst du die Alte denn noch mit dir rumschleppen? Wen schleppst du mit dir rum? Wer ist deine Alte? Und das ist natürlich übertragend gemeint. Wen schleppst du mit dir rum? Deine Alte kann dein Bruder sein, deine Schwester, deine Eltern. Deine Alte kann ein Arbeitskollege sein, vielleicht sogar die Gemeinde oder der Pastor oder das Ältestenteam oder deine Alte können Menschen sein, die dich verletzt haben. Egal, ob das jetzt berechtigt war oder nicht, sie haben dich verletzt. Und dann schleppst du es mit dir mit. Und dann gibt es Momente, wo du davon vergisst. Gehört zu deinem Leben dazu. Du vergisst, dass diese bösen Momente waren, die dich verletzt haben, und denkst dir nichts mehr dabei. Und dann kommst du in einen Raum und diese Person kommt rein und auf einmal ist der ganze Ärger wieder da. Du denkst dir nichts, du hast eine gute Zeit und dann wird der falsche Name genannt. Und auf einmal geht es dir nicht mehr so gut wie vorher. Genau das passiert, wenn wir das mit uns rumschleppen, wenn es Teil von unserem Leben ist, dass es uns immer wieder einholt und es prägt uns. Es prägt, was wir denken, es prägt, was wir fühlen, es prägt, was wir tun. Unsere Erlebnisse prägen uns. Und wir haben über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Alle haben eine Macke und immer wenn du mit Menschen zu tun hast, dann wirst du auch erleben, dass du verletzt wirst. Was machst du also damit? Diese Dinge kochen hoch. Ich habe ein ganz interessantes Erlebnis gehabt, als ich im Sommer mit meinen Kindern im Urlaub war. Und mit meiner Frau natürlich. Wir waren als ganze Familie im Urlaub. Wir waren im Ausland, wir waren in Bayern. Und da ich in Bayern groß geworden bin und dort meine Familie besucht habe, fuhr ich zufällig an meiner alten Grundschule vorbei. Und dann habe ich mir so gedacht, da meine Kinder jetzt auch alle in die Schule gehen, jetzt zeigst du denen doch mal, wo der Papa damals zur Schule gegangen ist. War für mich auch irgendwie aufregend, den Schulhof zu sehen und es ist immer noch das gleiche Gebäude. Und als ich so über den Hof fuhr, da dachte ich wieder an ihn. Mein Lehrer. Ich nenne ihn mal Jasdorfer, weil er so hieß. Und das war ein gemeiner Mann. Ich erinnere mich auf einmal, ich fahre auf diesen Schulhof und auf einmal erinnere ich mich, was der mir angetan hat. Dass er mir als Grundschüler vor der ganzen Klasse an den Haaren gezogen hat, so von hinten nach oben, wisst ihr, was ich meine, wo es so richtig wehtut. An den Ohren gezogen, hat er nicht nur mit mir gemacht, auch mit anderen. Wenn ihm was nicht gepasst hat. Und dann hat er uns auch noch erzählt, ihr könnt es ja zu Hause erzählen, aber dann kriegt ihr noch mehr Ärger. Denn ich habe die Erlaubnis eurer Eltern. Und wir haben es geglaubt. Und heute, als Erwachsener, fahre ich vorbei und sage, wie konnte er sowas tun? Uns so quälen. Heute weiß ich erst, wie verboten das gewesen wäre. Was passiert wäre, wenn ich zum Direktor gegangen wäre. Damals als Kind war ich hilflos. Und auf einmal wütet es wieder in mir. Es brodelt in mir. Das ist 30 Jahre her. Und ich überlege mir, was ich ihm sagen würde, wenn ich ihn jetzt hier über den Platz laufen sehen würde. Was ich ihm alles erzählen würde. Und wie ich mich vielleicht rächen würde. Es ist so lange her. Und es kommt trotzdem wieder hoch. Denn das, was dir passiert ist, kannst du nicht einfach weglöschen. Aber du kannst damit richtig umgehen. Was tust du also? Ich möchte dir heute Morgen 2 Wege vorstellen, die du gehen kannst. Du kannst dich entscheiden, was du mit den Erlebnissen deines Lebens machst. Mit all den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und die erste Variante, die ist nicht so gut. Die wählen aber die meisten und die wählen wir auch unbewusst ganz oft. Wir packen alles in den Rucksack unseres Lebens. Immer rein damit. Wir hoffen, dass wir uns dann vielleicht rächen können. Wir warten auf den Moment, wir schleppen es mit uns mit und hoffen, dass dieser Moment kommt, wo wir zurückwerfen können. Wir sammeln Steine, vielleicht auch nur rhetorisch, aber wir warten auf den Moment, wo wir es dem anderen heimzahlen können, in der Hoffnung, dass es uns danach besser geht. aber es geht danach nicht besser. Denn Rache ist keine Lösung. Wenn wir uns dafür entscheiden, es mit uns rumzutragen, was uns passiert ist, es mitzuschleppen, in den Rucksack des Lebens zu packen, dann stellen wir auch fest, dass die Dinge, die wir da erlebt haben, immer schlimmer werden. Du denkst dich wieder hinein in ein Gespräch, in eine Ungerechtigkeit und du denkst sie dir ganz sicher nicht harmloser, als sie passiert ist. Eher noch schlimmer. Die Last wird immer schwerer. Den Rucksack, je länger ich den trage, ich merke den schon, der ist schwerer als am Anfang. Der wird immer schwerer, die Riemen bohren sich immer mehr rein. Wenn du also dich dafür entscheidest, die Last mit dir rumzuschleppen, dann wird diese Last größer. Dein Leben wird anstrengender. Und irgendwann mal ist es auch so, dass du anstrengender wirst. Denn du bist verletzt. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Und dann macht es auf einmal keinen Spaß mehr mit dir. Denn du hast Wunden. Und wer dich da berührt, der kriegt eine ab. Wenn ich jetzt jemanden von euch nach vorne holen würde und sagen würde, so auf der Schulter klopfend, na, wie geht's dir? Dann müsste man normalerweise sagen, also jetzt sind wir gerade in der Pandemie, man geht auf Abstand, aber normalerweise würde man sagen, hey, es geht mir gut, das wäre eine freundliche Geste. Aber stell dir vor, der andere hat sich auf dem Weg zur Kirche mit dem Fahrrad noch so richtig hingelegt, hat sich die Schulter ausgerenkt, sie sich selber wieder eingerenkt und steht voller Schmerzen jetzt hier auf der Bühne und ich packe ihm dann auf die Schulter und sage, na guten Morgen, na der wird mir eine knallen. So ist das. Je verwundeter du bist, je mehr du mit dir rumschleppst, umso anstrengender bist du. Und es kann sein, dass das Leben mit dir keinen Spaß mehr macht. Du wirst so ein menschliches Stachelschwein. Ist nicht schön. Das darf man bei dir nicht sagen. Auf die Person darf man dich nicht ansprechen. Den darf man nicht zu Hause einladen, wenn du da bist. Es gibt ganz viele Fettnäpfchen im Leben. Und es ist einfach anstrengend mit dir. Das ist der Preis, denn die Last wird immer schwerer. Und nicht nur das, wenn du dich dafür entscheidest, es mit dir rumzuschleppen, dann wirst du auch anfangen, dich zu schützen. Denn du hast Dinge erlebt, die waren so schlimm, dass du sagst, ich will das nicht nochmal erleben. Und dann schützt du dein Herz. Du mauerst symbolisch dein Herz ein, dass diese bösen Sachen nicht mehr auf dich zukommen dürfen. Als Beispiel, wenn du es erlebt hast, dass du einen Geburtstag vorbereitest, dass du Freunde einlädst, alles dekorierst und backst und kochst. Und dann stellst du fest, dass am Tag vorher, in den Stunden vorher, dir ganz viele absagen, weil sie noch spontan was Besseres haben. Und am Ende sitzt du da fast alleine. Das kann so frustrierend sein, dass du sagst, weißt du was, das passiert mir nie wieder. Ich mache nie wieder eine Geburtstagsparty. Ja, ich kann dir sagen, das funktioniert. Wenn du nie wieder eine Party machst, wirst du auch nie wieder erleben, dass Leute nicht kommen. Das stimmt. Aber du wirst auch nie wieder eine Party haben. Und wenn du dich dafür entscheidest, nie wieder Freunden von deinen Erlebnissen, von deinen Dingen, die dich persönlich bewegen, zu erzählen, weil es mal jemand weitererzählt hat und dich das verletzt hast, dann mauerst du dich ein. Natürlich wird nie wieder jemand ein Geheimnis von dir erzählen, weil keiner mehr eins kennt. Und weil du dann aber auch nicht erlebst, dass jemand dir zuhört, dich in den Arm nimmt. Und deshalb mauerst du nicht nur dein Herz ein vor all dem Bösen, du mauerst dein Herz ein auch vor all dem Guten. Du wirst keine Partys mehr haben, du wirst viele Dinge, die du nie wieder tun willst, aus Angst, auch nicht mehr erleben. All das Gute. Und vielleicht wirst du sogar, wenn du dein Herz einmauerst, auch Gottes Liebe nicht mehr spüren. Denn diese Mauern halten ganz viel ab. Und es kann sein, dass du so auf Distanz gehst, dass du noch nicht mal Gott spürst, seine Liebe nicht mehr spürst. Der Preis, den du zahlst, wenn du dich dafür entscheidest, alles in den Rucksack deines Lebens zu packen, der ist hoch. Das zerstört dich. Das macht dich kaputt. Und den Rucksack voll zu packen, das ist ein Konzept, das nennt man Rache. Denn du schleppst es ja mit dir rum, um dich zu rächen. Ich darf dir heute Morgen sagen, dass es einen zweiten Weg gibt. Was hat sich Gott bei Erste Hilfe für Beziehungen gedacht? Der zweite Weg ist, dass du diesen Rucksack abnimmst. Oh. Und dass du ihn Gott vor die Füße stellst. In der Bibel wird uns Gott beschrieben von Jesus als ein Papa. Als ein Papa, der uns liebt. Als ein Papa, der uns sieht. Der genau weiß, was in deinem Leben passiert ist. Der mit dir leidet. Der mit dir weint. Der sich mit dir freut. Und der die Ungerechtigkeit in deinem Leben sieht. Und es ist ihm nicht egal. Und er bietet dir an, diesen Rucksack, alles, was da drin ist, für dich zu tragen. Und deshalb kannst du es ihm vor die Füße stellen. Und das heißt vergeben. Es Gott geben und darauf vertrauen, dass er es für dich trägt. Der Vers, den ich für heute Morgen mit habe, der steht in Römer 12, Vers 19. Römer 12, Vers 19. Vergiss es nicht. Erinnere dich an diesen Vers, denn dort steht, nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Überlasst das Gericht Gott. Er wird es tragen. Ein großes Missverständnis, was wir oft haben zum Thema Vergebung, ist, dass wir denken, wir müssen die Sachen dann vergessen. Denk mal nicht an einen roten Luftballon. Wer hat das jetzt geschafft? Dinge, die in deinem Leben passiert sind, kannst du nicht vergessen. Die gehören in dein Leben, die sind da. Aber du kannst dich entscheiden, was du jetzt damit machst. Trägst du es rum? Suchst du Rache? Oder gibst du es Gott? Und es Gott zu geben, bedeutet, dass er es dann für dich trägt. Das ist ganz wichtig, denn Gott ist ein Gott, der für deine Gerechtigkeit sorgt. Die Angst, die wir doch oft haben, ist, dass wenn wir vergeben, dass dann egal ist, was uns passiert ist. Dass wir dann wie so ein Fußabtreter werden. Jeder kann mit uns machen, was er will. Am Ende passiert doch eh keinem was. Wann kriege ich denn Gerechtigkeit? Passiert die überhaupt? Das große Missverständnis, was wir haben, ist, dass wir denken, dass wenn wir es Gott geben, dass das unterm Teppich kehrt und sagt, es passt schon. Nein, es passt nicht. Was dir an Ungerechtigkeit passiert ist, ist nicht in Ordnung. Und deshalb nimmt es Gott und er trägt es. Und er wird für deine Gerechtigkeit sorgen. Er packt es nicht unter den Teppich. Er sorgt für Gerechtigkeit. Vielleicht in diesem Leben. Vielleicht in der Ewigkeit. Aber er sorgt für Gerechtigkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass du ihm vertraust, dass er ein lieber Papa ist, der es gut mit dir meint. Und das nicht egal ist, was dir passiert ist. Wenn du dich für Vergebung entscheidest, könnte das folgendermaßen aussehen. Eine Sache, die mir geholfen hat. Nimm ein Blatt und nimm einen Stift. Und dann schreibe auf, wer schuldet dir was. Mach das bitte nicht mit deinem Smartphone. Ich sag dir gleich warum. Das lohnt sich nicht. Mach's auf dem Blatt und auf dem Stift. Ganz klassisch. Und dann schreibst du auf, wer schuldet dir was. Zum Beispiel, mein Lehrer schuldet mir Respekt. Dieser Autofahrer, der schuldet mir 2 Wochen Krankheit. Meine Familie schuldet mir die Wahrheit. Mein Partner schuldet mir unser Versprechen, schuldet mir Liebe. Meine Eltern schulden mir eine glückliche Kindheit. Meine Gemeinde schuldet mir was. Schreib alles auf, wo dir jemand was schuldet. Wer schuldet dir was? Wer hat dir was angetan? Und glaub mir, alles, was dir einfällt, wenn du diese Liste schreibst, ist es wert, es aufzuschreiben. Denn zum einen ist es da, sonst wird es dir nicht einfallen. Und zum anderen wird der Heilige Geist dich lenken. Er wird dir all das wieder in Erinnerung bringen, was auf diesen Zettel muss. Und wenn du also deinen Zettel voll hast, dann bete alle Namen durch. Und es Gott vor die Füße zu legen, heißt, dass du dann sagst, zum Beispiel, der Lehrer Jasdorfer schuldet mir Fairness. Und ich vergebe ihm jetzt. Ich vergebe ihm. Gott, ich vergebe den Lehrer Jasdorfer. Ich trage es ihm nicht mehr nach. Ich gebe es dir, sorg du für meine Gerechtigkeit. Amen. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass Gott etwas in deinem Herzen auslöst. Du wirst sofort eine Erleichterung spüren, da bin ich mir ganz sicher, so erlebe ich das, so weiß ich das von anderen Menschen. Es kann aber auch sein, dass es einen Prozess dauert, bis diese Heilung ganz durch ist. Es kann sein, je nachdem, was du erlebt hast, dass du vielleicht ein ganzes Jahr brauchst, vielleicht noch länger, bis du merkst, da ist noch eine Narbe, aber es tut nicht mehr weh. Je nachdem, was du erlebt hast, kann es sein, dass es länger dauert, bis diese Heilung passiert ist. Aber sie beginnt ab dem Moment, wo du das aussprichst. Denn Gott hört es, was du sagst. Bitte sage dann auch nicht, Gott hilf mir zu vergeben, denn das ist was anderes, als zu sagen, ich vergebe. Wenn ich dir sage, Mensch, hilf mir doch, dir 10 Euro zu geben. Habe ich sie dir dann schon gegeben? Nö. Nö, hast du nicht. Wenn ich sie dir gebe, gebe ich sie dir. Oder Gott, ich möchte vergeben. Ja, dann tu's. Dann vergebe. Also deshalb sage, ich vergebe. Nicht ich möchte, nicht Gott hilf mir, ich vergebe. Und du wirst merken, dass Gott in deinem Leben wirkt und dass deine Last leichter wird. Und ich ermutige dich auch, wenn du merkst, dass du in Beziehungen drin bist, wo Leute dich verletzt haben und sie tun es immer wieder, dann ist es auch richtig, für deine Zukunft zu sorgen. Bei Vergebung geht es darum zu sagen, was ist mir passiert bis heute und damit muss ich umgehen. Das andere ist, was könnte mir noch passieren, wo bin ich in Gefahr? Und du bist wertvoll und du bist wichtig und es ist gesund, Grenzen zu ziehen und zu sagen, das habe ich mir lang genug angeguckt, so läuft es nicht mehr weiter. Ich bin ein Kind Gottes, so geht man mit mir nicht um. Und deshalb mag es auch sinnvoll sein, dass du in diesem Prozess, in dem du alles aufarbeitest, auch sagst, hier setze ich in Zukunft eine Grenze, hier löse ich mich von Beziehungen, die mir permanent schlecht tun, oder hier muss ich auch Dinge melden, denn wenn ich das nicht tue, wird es anderen so ergehen wie mir. Das ist verantwortliches Sorgen für die Zukunft. Aber du wirst merken, dass Gott dein Herz heilt. Ich habe 4 Brüder. Also wir waren 5 Jungs zu Hause und ich habe jetzt selber 3 Kinder, 2 Jungs davon. Und die beiden, meine Güte, die haben es echt drauf. Das Leben ist manchmal, also ich sag's mal so, wir lieben sie nicht weniger, nur weil sie schlafen. Wir lieben sie, immer. Und ich frage mich manchmal, wie meine Mama das geschafft hat. Mit 5 Jungs, vor allen Dingen 4 davon hatten eine ganz schöne Macke. Ah, was haben wir uns manchmal angetan? Ich erinnere mich, mein Bruder, der hat mich mal geschaukelt und hat ein physikalisches Experiment gemacht. Ich war wahrscheinlich 5 Jahre um den Dreh und mein Bruder hat die Schaukel immer mehr angeschubst. Und ich habe irgendwann mal gesagt, boah, das reicht, das reicht. Und er, ah nee, sein Experiment war noch nicht vorbei. Er immer weiter, und ich, das reicht. Irgendwann mal, es ist passiert, was passieren musste. Ich bin runtergefallen, ich habe mir den Arm gebrochen, war ganz schlimm. Hat wehgetan, aber wisst ihr, was mir am meisten wehgetan hat? Dass er meinen Eltern gesagt hat, ich wollte, dass er weitermacht. Und dadurch stand ich auch noch blöd da, mit gebrochenen Armen und war jetzt auch noch ein Lügner. Das hat mich am meisten verletzt. Aber das Schöne ist, dass wir als Erwachsene einen Moment hatten, in dem wir zusammengekommen sind, in dem wir über Vergebung gesprochen haben und in dem genau dieser Bruder angefangen hat. Und gesagt hat, ich möchte mich mal bei euch entschuldigen für all den Mist, der gelaufen ist. Dann hat er Sachen erzählt, die waren Ewigkeiten her. Unter anderem auch das mit der Schaukel. Und hat nach Jahrzehnten das erste Mal gesagt, du hattest recht. Du hast gesagt, stopp. Und wir haben beide geweint. Als Erwachsene. Denn es war noch tief in uns. Das hat unsere Beziehung geprägt. Wir haben uns danach umarmt. Sodass ich sagen kann, meine Brüder sind meine Freunde. Nicht nur meine Brüder. Weil das aufgearbeitet ist. Vielleicht sagst du auch, boah, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, das kann ich nicht vergeben. Das werde ich nicht vergeben. Wenn Leute kommen und sich um Entschuldigung bitten, ja, dann kann man vergeben, aber mich hat keiner um Entschuldigung gebeten. Weißt du, stell dir vor, das hätte Jesus gesagt. Ich werde nicht vergeben. Ich kann das nicht vergeben. Wo wären wir denn heute? Jesus hat in dem Moment vergeben, wo er das Schlimmste durchgemacht hat, was wir uns als Menschen vorstellen können. Er wurde nicht nur getötet. Man hat mit ihm das gemacht, was man damals als das Grausamste gefunden hat. Es gab damals keine schlimmere Idee, als jemanden an ein Holz zu nageln und dann darauf zu warten, bis die Person sich an den eigenen Nägeln nicht mehr hochziehen kann, um Luft zu bekommen. Das heißt, du hast dich in den Tod gequält, bis du erstickt bist, weil du es nicht mehr geschafft hast. Und in diesem Moment waren die letzten Worte von Jesus: Ich vergebe. Und das hat nichts mit Schmetterling im Bauch zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Jesus sich danach gefühlt hat, zu vergeben. Es war eine Entscheidung. Und Gott möchte sicherstellen, dass wir diese Entscheidung nicht von unseren Gefühlen abhängig machen und dass wir wissen, dass er uns vergibt, wenn wir vergeben. Das bekannteste Gebet, viele von uns haben es auswendig gelernt in der Schule, heißt das Vaterunser. Ich glaube, jeder würde sich melden, wenn ich jetzt fragen würde, wer kann das auswendig? Oder wer hat das schon mal gebetet? In diesem Gebet haben wir selber gebetet: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott, guck auf unser Leben. Und das, was du siehst, so wie wir vergeben, so vergib du auch uns. Gott hat kein Missverständnis dabei gelassen, dass er denkt, Vergebung ist eine Option. Gott weiß, dass das, was wir erlebt haben, uns so zerstört, dass er sagt, es ist keine Option für dich. Wenn du frei sein willst, dann kommst du an Vergebung nicht vorbei. Gib es mir, ich kümmere mich, gib es mir. Und je schwerer es dir fällt, umso wichtiger ist es, dass du es loslässt. Und dann sagt Gott: Ich sehe, dass du vergibst und ich vergebe dir auch. Wer vergeben hat, der erlebt, dass er Freiheit erlebt. Wer vergibt, der lässt einen Gefangenen frei. Und wer vergeben hat, stellt fest, dass er selbst der Gefangene war. Du wurdest geschaffen für Freiheit. Und der Papa im Himmel sagt: Du kannst dich entscheiden. Schlepp es mit dir selbst rum oder gib es mir. Und ich trage es für dich. Ich mache dein Leben leicht und ich werde dir auch vergeben. Das ist die erste Hilfe für Beziehungen, die wir von Gott bekommen haben. Es ist die Freiheit für unser Leben. Ich wünsche jedem von euch eine richtig besinnliche Zeit vor Weihnachten. Ich wünsche euch ein Fest, was voll ist voller Liebe. Und dass ihr die letzten knapp 2 Wochen nutzt, vielleicht mit dem einen oder anderen noch ein Gespräch der Vergebung zu führen, die Liste zu schreiben, selber frei zu werden und so eine schöne Weihnachten aus einer tiefen Freude zu erleben, wie ihr sie schon lange nicht mehr hattet. Gott segne euch. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vielen Dank, Jesus, dass du von uns nichts erwartest, was du nicht vorher selbst getan hast. Danke, dass du all den Menschen vergeben hast, die dir Böses angetan haben, die dich zu Unrecht gequält haben, bis du gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du unsere Last trägst und dass du unser Leben leicht machst, wenn wir es dir geben. Ich bete, dass wir heute einen Tag haben, der in die Freiheit führt. Ich bete, dass wir heute eine Liste schreiben mit Papier und Stift, die wir danach verbrennen, die wir durchbeten und danach wegwerfen, verbuddeln und ein Kreuz draufstellen, was auch immer, dass wir es erleben, dass wir eine Liste schreiben, in dem du uns an alles erinnerst, was da drauf muss. Und dass wir diese Liste abgeben und durchbeten und dass du uns Freiheit gibst. Ich bete dafür, dass du Wunden heilst. Und auch wenn das heute kein Partytag wird, wenn das heute ein Tag wird, an dem wir weinen müssen, an dem wir Gespräche suchen müssten, weil wir mal jemanden brauchen, der es sich anhört und der mit uns weint, uns mit in den Arm nimmt, dann soll das so ein Tag sein. Aber es soll ein Tag sein, der in die Freiheit führt. Danke, Jesus, dass du diesen Weg geöffnet hast. Danke, Jesus. Ich segne uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.